welche sozialen und politischen Herausforderungen uns auf dem Weg zur Dekarbonisierung noch im Weg stehen, welche Rolle CO2-Steuern und ähnliche Instrumente in der Klimapolitik spielen können, wird uns jetzt Daniela Kletzmann-Slamanik vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut erläutern. Entschuldigen Sie bitte.
Guten Tag und danke für die Einleitung. Es wurde schon gesagt, worum es in meinem Vortrag ungefähr gehen wird. Der schließt ganz gut an den vorherigen Vortrag an und wird ein bisschen die Situation in Österreich beleuchten, im Hinblick darauf, wo die Herausforderungen liegen, aber auch im Hinblick auf Ergebnisse von zwei Studien, die wir durchgeführt haben, die sich einerseits mit der Einführung von CO2-Steuern in Österreich beschäftigt haben und andererseits auch die Reform von umweltschädlichen oder klimaschädlichen Subventionen beleuchtet haben in Österreich. Zunächst möchte ich mal kurz darauf eingehen, was ich mit dem Begriff Carbon Lock-in meine. Also wie wir gestern auch schon zu Genüge gehört haben, ist es ja nicht unbedingt das Fehlen oder das Nicht-Ausreichend-Sein von neuen Ideen, die das Problem darstellen, sondern es ist eher das sehr starke Beharrungsvermögen der alten Ideen, mit dem wir in diesem Transformationsprozess in Richtung Dekarbonisierung umzugehen haben. Das liegt halt auch darin, dass sich dieses fossile System über gut 150 bis zu 200 Jahren als dominantes Design in unserer Gesellschaft verankert hat. Und da geht es nicht nur um einzelne fossilbasierte Technologien, sondern da geht es um eine sehr enge Vernetzung zwischen den Technologien, unterstützenden Industrien, aber auch der dazugehörigen Infrastruktur und der darauf zugeschnittenen Regulierung und staatlichen Normen. Dazu kommt aber zusätzlich auch noch, dass sich aufgrund dieser Technologien bestimmte soziale Verhaltensweisen etabliert haben. Und aufgrund dieses Zusammenspiels von technologischen und institutionellen und sozialen Faktoren ergibt sich halt ein sehr starkes Beharrungsvermögen beziehungsweise so ein technologischer Lock-in-Effekt in dieses fossile System. Was jetzt natürlich die große Herausforderung ist, ist, dass Systeme, die auf so einem dominanten Design beruhen, von sich aus nicht zu radikalen Änderungen fähig sind. Das heißt, hier wird, wenn sich Anforderungen wie zum Beispiel negative Umwelteffekte stellen, wird versucht, das mit End-of-Pipe-Technologien zu lösen oder mit inkrementellen Innovationen. Aber gerade diese radikalen Innovationen oder Systembrüche, die wir jetzt eigentlich benötigen würden, sind von so einem System von sich aus eigentlich nicht zu leisten. Nach dieser Einleitung würde ich jetzt gerne mal kurz auf die spezifische österreichische Situation eingehen. Das sind auch Zahlen, die wir gestern schon gesehen haben, nämlich welche Rolle spielen die fossilen Energien in Österreich derzeit noch. Gemessen am energetischen Endverbrauch ist für Österreich gesamt, also für den gesamten Endverbrauch, der noch zu 56% fossil, wobei hier die Bandbreite geht von 41% fürs Heizen bis hin zu 91% für den Verkehr. Also man sieht auch schon, wo die wirklich große Herausforderung liegt. Im Gegensatz dazu sind wir halt auch aufgrund der historischen Entwicklungen bei der Stromerzeugung schon relativ gut aufgestellt, wobei es natürlich auch noch darum geht, das letzte Drittel umzustellen beziehungsweise sich auch mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, die einfach durch die Nachfrageänderungen entstehen werden. Mir hat auch sehr gut gefallen, was der Herr Ramsdorf gestern in seinem Vortrag gesagt hat, nämlich es hängt von den nächsten Jahren ab. Die nächsten Jahre sind entscheidend, welchen Emissionspfad wir einschlagen müssen, um die Paris-Ziele erreichen zu können. Was Sie hier sehen, das ist einerseits die historische Entwicklung der CO2-Emissionen in Österreich zwischen 1990 und 2016, wo man sieht, dass man mit gewissen Auf und Abs eigentlich nur eine Stabilisierung auf dem Wert von 1990 erreicht hat. Also das heißt, hier sieht man eigentlich noch keine Trendumkehr oder eine systematische Reduktion der CO2-Emissionen. Und der rote strichlierte Pfad zeigt eben an, wo wir entsprechende EU-Klimaziele eigentlich hin müssten. Das heißt, es wäre eine 80-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen. Und weil auch immer wieder angesprochen wird, dass die politische Herausforderung für die Klimapolitik einfach diese Langfristigkeit der Ziele ist, sieht man hier aber auch, dass es eigentlich nicht mehr so lang ist, wenn man das vergleicht mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer von gewissen Technologien. Also die Investitionsentscheidungen, die wir heute treffen, werden uns Emissionen bescheren bis teilweise weit über 2050 hinaus. Und das muss man sich eben vor Augen halten, um eben zu vermeiden, dass wir uns in den nächsten technologischen Lock-in begeben, beziehungsweise den derzeit vorherrschenden einfach nicht durchbrechen können. Was die politischen Zugriffsmöglichkeiten sind, um Verhalten und Investitionsentscheidungen zu ändern, ist auch bekannt. Das geht von Standards über Gebote, Verbote bis hin zu ökonomischen Instrumenten wie Förderungen, Steuern und Emissionshandel. Es ist natürlich auch klar, dass man bei dem Einsatz dieser Instrumente auch immer den Abgleich mit anderen politischen Zielen, Wachstum, Beschäftigung, Einkommensverteilung und auch Wettbewerbsfähigkeit mitbedenken muss. Und das natürlich eine gewisse Herausforderung darstellt, wie man diese Instrumente designt oder wie wirkungsvoll sie dann auch tatsächlich in der Anwendung sind. Wenn wir jetzt zunächst einmal auf die Energiesteuern eingehen, dann sieht man, dann sieht man hier ein Ranking der EU-28 Länder. Und zwar dargestellt ist hier der Anteil der Energiesteuereinnahmen an den Steuereinnahmen insgesamt. Und hier sieht man, dass Österreich den ruhmreichen zweiten Platz einnimmt, leider Gottes von unten her gerechnet, und mit einem Anteil von 3,5% auch noch deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt. Und wir einfach auch in Hinblick auf darauf ein noch großes Potenzial hätten, die Besteuerung von fossilen Energieträgern vor allem auch im Hinblick auf den Verkehr noch zu erhöhen. Was man dabei natürlich bedenken muss und was auch immer wieder ins Rennen geführt wird, sind natürlich die sozialen Auswirkungen einer solchen Energie- oder CO2-Besteuerung. Und das sieht man hier, das ist der Anteil der Energieausgaben an den Haushaltsbudgets, gestaffelt nach Einkommensklassen. Und hier sieht man natürlich auch, dass die Energiekosten oder die Energieausgaben die unteren, also vor allem die unteren zwei Einkommensquintile deutlich stärker belasten als Einkommensgruppen mit höherem Einkommen. Das heißt, es ist bei der Einführung von Energie- oder CO2-Steuern halt sehr stark darauf bedacht zu nehmen, diese regressiven Effekte auszugleichen, um eben gerade die unteren Einkommensklassen zu entlasten. Wie man so etwas machen kann, wie man das bei CO2-Steuern berücksichtigen kann, haben wir uns in einer aktuellen Studie für Österreich angeschaut. Wir haben dabei verschiedene Szenarien gerechnet für eine CO2-Steuer. Im Großen und Ganzen war das eine Steuer von 60 bzw. 120 Euro je Tonne CO2 zusätzlich zu den bestehenden Energiesteuern, wobei diese 60 und 120 Euro den Werten entsprechen, die aktuell in Finnland und in Schweden angewendet werden. Und zusätzlich haben wir noch ein Szenario gerechnet mit einer CO2-Steuer von 315 Euro je Tonne CO2 bei einem gleichzeitigen Entfall der derzeitigen Energiebesteuerung. Je nach Szenario und Energieträger entspricht das einer Preiserhöhung zwischen 17% und 43% auf die Energieeinheit. Berücksichtigt haben wir für die Besteuerung in erster Linie die Sektoren, die nicht im Emissionshandel teilnehmen, das heißt private Haushalte, Dienstleistungen und Verkehr in erster Linie. Wichtig war uns auch eine Aufkommensneutralität sicherzustellen, das heißt die zusätzlichen Steuereinnahmen werden zur Gänze an die leistenden Sektoren zurückverteilt. Das heißt einerseits über einen Direkttransfer an die Haushalte und andererseits an die Unternehmen über eine Reduktion der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Und damit man so einen Rahmen hat, von was für einem Steuervolumen wir da reden, also je nach Szenario waren das zwischen 2 und 6,5 Milliarden Euro, also durchaus substanzielle Größenordnungen. Was wir gesehen haben im Hinblick auf die Effekte ist, dass es auch sehr kurzfristig schon zu signifikanten Emissionsreduktionen kommt. Und das betrifft in erster Linie den Verkehr mit einem kurzfristigen Effekt von -12% bei den Emissionen. Das liegt auch daran, dass der Verkehrssektor einfach schneller reagieren kann. Das heißt, man kann die Verkehrsleistung reduzieren, man kann zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden etc. Und was hier natürlich auch durchschlägt in diesen -12%, ist natürlich eine deutliche Reduktion auch des Tanktourismus, der ja in Österreich nicht unwesentlich für die Berechnung der CO2-Emissionen ist. Im Haushaltsbereich, vor allem beim Heizen, sieht man eine geringere Reaktion, weil es hier einfach nicht so leicht ist, kurzfristig Maßnahmen umzusetzen. Das heißt, die Investition in eine neue Heizungsanlage oder eine thermische Sanierung erfordert doch etwas mehr Zeit. Im Hinblick auf die ökonomischen und sozialen Effekte sehen wir, dass die Umverteilung der Steuereinnahmen den regressiven Effekt abfangen kann. Wir haben uns auch angeschaut, was die Effekte wären, wenn man jetzt zum Beispiel den Ökobonus nur an die unteren 3 Einkommensquartile zurückgeben würde. Und hier sieht man dann auch wirklich einen deutlichen Effekt auf die Einkommensverteilung, indem diese Quintile eigentlich einen positiven Effekt auf ihr verfügbares Einkommen haben. Durch die Senkung der Arbeitgeberbeiträge werden auch die Effekte auf die Wertschöpfung und das BIP abgefangen. Hier kriegen wir eigentlich quer über alle Szenarien einen Plus-Minus-Null-Effekt heraus. Was man allerdings sieht, ist durch die Reduktion der Arbeitgeberbeiträge und somit die Reduktion der Arbeitskosten steigt die Beschäftigung leicht an. Wir haben uns auch angeschaut, was der Emissionseffekt wäre, wenn man diese Steuer stufenweise bis 2030 einführen würde. Sie sehen hier die Verläufe für einzelne Szenarien. Und man sieht auch, dass das höchste Preisszenario mit der 315 Euro je Tonne CO2 vielleicht gerade einmal reichen würde, um in die Nähe des Ziels für 2030 zu kommen. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, dass fiskalische Instrumente, Steuerinstrumente ein wichtiger Teil des klimapolitischen Instrumentariums sind, aber es darüber hinaus auch eigentlich alle anderen Instrumente benötigt, die uns zur Verfügung stehen, um unsere Ziele wirklich erreichen zu können. Und insbesondere ist hier auch wichtig, jetzt zum Beispiel nicht nur die Treibstoffe höher zu besteuern, sondern auch Alternativen zur Verfügung zu stellen, wie Menschen zum Beispiel ihre Mobilität verändern könnten. Und das erfordert natürlich große Infrastrukturinvestitionen oder den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Einen zweiten Aspekt, den ich noch kurz anschneiden möchte, der ist vorher auch schon angesprochen worden, ist die Reform umweltschädlicher Förderungen, das heißt von Förderungen, die eigentlich primär einem anderen Zweck dienen, aber als unintendierte Nebeneffekte die Umwelt belasten. Es ist auch schon angesprochen worden, dass es eigentlich in Europa kaum mehr oder eigentlich keine direkten Förderungen für fossile Energien oder energieintensive Aktivitäten gibt und dass das meiste eigentlich in Form von Steuerbegünstigungen zur Verfügung gestellt wird, was es natürlich auch schwerer macht, diese Maßnahmen zu identifizieren. Für Österreich haben wir uns das für die Periode 2010 bis 2013 angesehen und kommen auf ein Subventionsvolumen von ungefähr 4 Milliarden Euro, wobei man auch hier sieht, dass mehr als die Hälfte dieser Subventionen dem Verkehrsbereich betreffen, Energieerzeugung und Verbrauch mit einem guten Drittel zu Buche schlagen. Und bei der sektoralen Verteilung ist ungefähr so, ist es 60% der Förderungen an die Unternehmen gehen und 40% an Haushalte. Ganz kurz noch, weil mir läuft die Zeit davon. Als Beispiel würde ich nur ganz kurz die Pendlerförderung ansprechen, eben um auch wieder zu den sozialen Effekten zu kommen, weil sich ja auch dieser Mythos hält, dass die Pendlerförderung eine soziale Maßnahme sei. Das ist eigentlich nicht der Fall. Also die Pendlerförderung in Österreich ist ein sehr komplexes und aufwendiges System aus einer Vielzahl von Maßnahmen. Die Ausgestaltung des Hauptinstruments der Pendlerpauschale als Steuerfreibetrag führt eben dazu, dass davon hauptsächlich höhere Einkommensgruppen profitieren, weil das natürlich an den Grenzsteuersatz gekoppelt ist. Und man sieht es auch in der, am ganz rechten Kreis, dass es eben zwei Drittel der Bezieher des Pendlerpauschales sind, die oberhalb des Medianeinkommens verortet sind. Und vor allem im Zusammenspiel mit anderen Förderungen, wie zum Beispiel der Förderung von Einfamilienhäusern, löst diese Förderung natürlich schon sehr starke negative Effekte aufs Mobilitätsverhalten aus. Kurz noch die Schlussfolgerungen. Wie wir gestern auch gesehen haben, die Herausforderungen sind groß. Die Transformation muss schnell gehen. Und wir können uns eigentlich nicht leisten, auf irgendein Instrument, das uns zur Verfügung steht, zu verzichten. Und dabei sollten auch fiskalische Instrumente eine wichtige Rolle spielen. Aber wichtig ist halt auch immer einerseits die Berücksichtigung von Wechselwirkungen und Synergien, aber auch das Vorhandensein einer langfristigen Strategie, damit man weiß, wo man eigentlich hin will und um zu vermeiden, dass wir uns in das nächste Lock-in begeben. Danke sehr.